Unser Partner Hervesco macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte 4-Flaschen-Paket ist bestellbar auf hervesco.de. Zusammen mit über 9000 weiteren Weinen.
Herzlich willkommen zu einer Rosé-Folge mit, mit Lars.
Hallo.
Und mit Michi.
Servus.
Ich bin Axel und bei uns ist heute Pascal Schreler.
Hallo.
Hallo.
Ja, freut mich sehr, dass ich kommen durfte.
Ja, ja,
du musst
ja
sehr gerne. Pascal, nicht? Ja. Lass ihn erstmal jetzt erzählen, was er über dich sagt. Und ob du dann noch Hallo sagst, ist die zweite
Frage. Ja, das ist interessant, tatsächlich interessant. Pascal ist Journalist, arbeitet als Journalist beim NDR. Und er liebt Wein so sehr, dass er sich weitergebildet hat zum Assistant Sommelier. Mhm. Außerdem hat er ein Faible für Geografie. Und jetzt hat er alles zusammengeschmissen und Rosé das Buch zum Wein geschrieben. Und das ist nicht nur, da geht es nicht nur um die Geschichte des Rosés, sondern es ist auch so ein bisschen eine Kartografie des Rosés, weil es um Anbaugebiete geht und um Weinstile, also vor allem in Europa, aber auch weltweit. Mhm. Genau, und deswegen hoffe ich ja heute, dass wir eben neben dem altbekannten Provence-Rosé auch so ein bisschen
keinen Provence-Rosé.
Gar keinen Provence-Rosé. Ah, sehr gut, dass wir heute also mal neue Sachen ins Glas kriegen. Ja. Genau, und das muss ja dann nicht unbedingt immer trocken sein und das muss, und das liest sich auch nicht trocken. Darauf kann man kommen, wenn man einen etwas tieferen Blick in deine Vita wirft. Du bist auch Autor von Kurzgeschichten und du bist auch Musiker und hast unter dem
siehst du, nicht zu früh Hallo sagen.
Hast unter dem Künstlernamen Pascal van der Straaten wunderbare Alben wie Lass uns betrunken Auto fahren.
Ein Song veröffentlicht.
Nur kein Album. Ein Song? Ja, kein Album. Okay, okay. Genau. Und 2020 wärst du fast einmal für San Marino beim Eurovision Song Contest angetreten. Richtig, ja. Genau.
Der war nur gerade jetzt erst.
Ja, ja, krass. Und es gibt den Song, den du damals gesungen hättest, da gibt es ein wunderbares Video zu, was wir gerne in die Shownotes packen. Also was Tolles, wirklich. Und ich habe das eben schon mal gesagt, so diese Sachen, weißt du, als ich das gelesen habe, als ich dieses Video ist Hammer, als ich das gesehen habe, dachte ich, ja, jetzt habe ich richtig Bock, dieses Buch zu lesen, so, weil das kann kein Erbsenzählerbuch sein. Ich glaube, das ist echt ein schönes Buch. Also ein bisschen habe ich gelesen und das fand ich auch gut, aber ich habe nicht alles gelesen, aber jetzt habe ich Lust. Also schön, dass du da bist.
Jetzt habe ich auch Lust, Hallo zu sagen. Diese Ankündigung, das ist ja toll, wow. Danke. Ja.
Wie kriegst du sowas immer alles raus?
Ja, ja, manchmal bist du ein Stalker. Ja.
Sing mal das Lied an, wie ist das? Wie geht das Lied?
Ja, einmal
San Marino. Es hat uns trotzdem nicht zum ESC gebracht.
Aber es ging mir ins Ohr.
Das ist schön.
Ja.
Es geht auch nicht mehr wieder raus. Kannst du mal vorwegnehmen.
Ich war jetzt gerade in Wien am letzten Wochenende und da war nicht nur Wien um Österreichs größte Weinmesse, die alle zwei Jahre in der Wiener Hofburg stattfindet, sondern auch der Eurovision Song Contest.
Ah, das war klasse.
Und ich bin dann quasi auf dem Weg vom Flughafen zum Hotel, meinte der Taxifahrer, ihr Hotel ist direkt neben der Public Viewing Area des Song Contests, das wird also laut werden. Und dann habe ich gesagt, na bitte, wenn das nicht laut wird an so einem Abend, dann würde ich die Welt nicht verstehen. Es hatte, glaube ich, 10 oder 11 Grad, es hat ein bisschen geregnet, es waren über 15.000 Leute bei diesem Public, ich wusste gar nicht, dass Leute zum Public Viewing gehen, für den Song Contest. Irre.
Das habe ich auch schon hinter mir.
Echt?
Aber am schönsten ist hochkonzentriert beim Toast Hawaii das zu Hause zu gucken. Und wir haben auch ein befreundetes Pärchen war dabei, Listen ausgedruckt zum Ausfüllen, also hochkonzentriert. Und ich habe für Bangaranga angerufen.
Oh, wow. Ja. Also bist du mitverantwortlich, dass Bulgarien gewonnen hat?
Ja, ja, genau.
Okay, also war das wirklich so gut? Ich hab's gar nicht gesehen.
Also ich fand die Performance super und irre. Ich hätte nicht gedacht, dass sie den ersten Platz machen, dachte ich Australien, aber ich wollte da meine Stimme abgeben.
Ja. Australien wäre auch naheliegend für die Eurovision Song Contest, finde ich. Von daher.
Du kommst doch aus Australien.
Ach nee, Australien. Ja, I love Sydney. Genau.
So, jetzt musst du uns erstmal sagen, die allerwichtigste Frage vorweg. Hampton Water, kommt das in deinem Buch, kommt John Bon Jovi in deinem Rosé-Buch vor?
Ja, er kommt einmal drin vor mit dem Wortspiel, jetzt singen wir alle, I wanna lay you down in a bed of rosé, statt roses.
Witzig.
Danke.
Also sag ich mal so, als höflicher Gastgeber.
Ja, ja. Den Rosé habe ich natürlich auch zu Recherchezwecken und aus Interesse getrunken. ich sag mal so, die Flasche ist da der Star, ne? Also diesen Glasstopfen und dann dieses, diesen fein ziselierten Flaschenboden. Ich glaube, das, also, ne? Also, das ist ein handgemacht guter Rosé. Du kennst ihn wahrscheinlich auch. Mhm. Aber durch die Flasche ist er, glaube ich, nochmal so 3-4 Euro teurer geworden.
Michael hat ja das auf die, als Jon Bon Jovi damals bei uns im Podcast war, hat Michael ja auf die Frage, ich muss nochmal da an, auf die Frage, ob das denn ein guter Rosé sei, Hampton Water, geantwortet.
Jon Bon Jovi ist ein guter Sänger.
Und das, deshalb fand ich aber, jetzt haben wir schon zwei, also tatsächlich interessant, aber, ne?
Obwohl Gérard Bertrand das Ding gemacht hat. Also
natürlich ist es ein guter Wein, aber er ist, und da würde ich Pascal recht geben, er ist 2-3 Euro zu teurer. Ich glaube, es liegt nicht am Flaschendesign, sondern an dem, was Bon Jovi daran auch verdient. Und andererseits, und das meine ich wirklich auch so, ist es natürlich cool für unsere ganze Weinwelt, dass es Menschen, Kylie Minogue hat ihren eigenen Rosé auch mal, der hat sich vorgestellt auf der Prowein, dass es vielleicht einen niedrigschwelligeren Zugang zu Wein gibt, und da helfen natürlich solche Menschen und solche Weine, die schnell verstanden, die schnell kapiert, die einen geringeren Trinkwiderstand haben und preislich trotzdem noch, weiß nicht was, Hampton Water kostet unter 20 Euro, nicht wahnsinnig viel drunter, und deswegen, und der Wein ist schon okay, also da gibt es schon vieles Schlechteres. Und
man muss sagen, Gérard Bertrand, ich habe es neulich wieder gesehen, bei Havesco gibt es da ja tatsächlich jetzt eine Weine von Gérard Bertrand. Das ist tatsächlich ein angesehener.
Ich glaube, er hat 8 Weingüter oder so.
Ein angesehener Rosé-Winzer
auch. Ich glaube, auch der teuerste Rosé überhaupt, der Claude de Temple, kommt von ihm.
Das ist ein Single Vineyard. Ich war auf diesem Weingut, auf diesem Claude de Temple. Das ist alles nach diesem gleichen Label. Wir hatten den auch schon, während Covid hatten wir diesen einmal. Und dann waren irgendwelche Geigerinnen im Weinberg. Also das war so inszeniert, das war unfassbar. Ja. Und der Wein ist auch wirklich gut, der ist auch hoch bewertet, aber der kostet über 200 Euro.
Genau.
Und das ist eben die Frage.
Aber hat Gérard Bertrand damals nicht auch bei uns gesagt, Entschuldigung Axel, dass die Weine, dass der Rosé in Deutschland viel zu billig sei?
Kann sein, dass er das gesagt hat.
Hast du den getrunken, diesen Clos du Temple?
Nee, das wollte ich von den Verkäufen des Buchs abhängig machen. Im Moment sieht es so aus, als müsste ich das hier weiter trinken. Was nicht schlimm ist.
Aber wie bist du auf Rosé, würde man jetzt irgendwie...
Gute Frage.
Warum Rosé? Weil immer irgendwie... Im Rosé ist ja so, scheiden sich die Geister, ne?
Ich war auch nie der größte Rosé-Fan, aber ich hatte das Glück, dass der Mayrisch Verlag aus Hamburg auf mich zugekommen ist, weil ich diesen Weinblock habe im privaten Bereich, wo ich dann auch einmal über den fränkischen Rotling geschrieben habe. Das ist kein Rosé, aber ein roséfarbener Wein. Und das fanden die spannend und haben gefragt, willst du nicht ein Buch über Rosé schreiben? Und dann dachte ich zuerst, ja, nicht mein Lieblingsthema, aber natürlich eine tolle Chance. Und habe ich Axel schon im Vorgespräch erzählt, also ich habe mich dann da rein gelesen und reingetrunken.
Das heißt, deine Lieblingsrebsorte ist eigentlich Riesling?
Bei Weiß schon, ja. Und bei Rot Cabernet Franc, aber da kommen wir bei Rosé auch ins Geschäft. Jetzt probiere ich den aber auch mal. Ihr habt schon.
Und was habt ihr jetzt, wie hast du es jetzt ausgewählt? Michael, wir haben 4 Rosés.
Also ich habe das ja auch nur kurz quer gelesen. Ich habe aber gelesen, dass das Pia Strehn auch erwähnt war. Und die macht einen sehr bekannten Rosé, der heißt Elefant im Porzellan. Den gibt es heute auch. Okay. Genau, den gibt es am Ende, weil der mit ein bisschen Holz immer ausgebaut ist.
Sag mal, was
Pascal, du?
Elefant, ja.
Der kommt auch in meinem Buch vor. Ich hatte neulich auch noch, ich habe so eine Excel-Liste, ein bisschen nerdig mit Verkostungsnotizen. Und da steht tatsächlich der beste Rosé, den ich bislang getrunken hatte. Ich hatte ihn im letzten Jahr getrunken und ich hatte Pia Strehn auch besucht im Mittelburgenland. Und das ist, finde ich, ein Wein, das stimmt alles. Ne? Also wer Rosé bisher nur aus der Provence kannte, also nichts gegen Provence-Rosés, aber es ist natürlich eine andere Stilistik, ausladender. Bisschen, da kommen wir später zu.
Ne, genau, da kommen wir später dazu, aber es lohnt sich also dranbleiben. Ich habe bewusst nicht Provence gewählt, weil normalerweise Axel sofort sein Gesicht verzieht, wenn es Provence gibt. Ist wirklich so.
Aber es ist auch so, wir haben so viel Provence Rosés getrunken, oder? Wir haben jeden schon mal probiert, aus jedem Jahrgang.
Mehrfach, Whispering Angel kenne ich. Also. Aber es waren gute dabei. Also ich
ich habe gerade den Helmut auch wieder getroffen in Wien, der auch bei uns war mit diesen Weinen für LVMH, dieses Rosé-Portfolio. Und das ist wahnsinnig erfolgreich. Das wird auf der ganzen Welt getrunken. Das ist die Wahrheit. Ja.
Ja.
Aber das heißt aber nicht nur, dass wir nur solche Sachen trinken müssen, sondern wir können uns heute um andere Dinge bemühen. Am Ende kommt das jetzt aus Südfrankreich, aus dem Roussillon, also quasi nicht weit weg, wo auch Gérard Bertrand, glaube ich, 7 oder 8 Weingüter hat. La Vie Jolie Rosé, das mochte ich natürlich extrem, diesen Titel. Die Flasche sieht auch sehr schick aus. Der kostet normalerweise 10 Euro aktuell bei Havesco für 5,99 €. Das fand ich super spannend.
Wow.
2025 12 Alkohol, hat 6,6 Restzucker und besteht aus Malbec, Caladoc, Marsel, Lancinso und Cabernet.
Nicht was ich Franc, sondern Sauvignon. Was ich interessant finde, wenn ich jetzt gedacht hätte, über welche Rebsorte oder kann man am wenigsten oder welche Art kann man am wenigsten viel sagen, hätte ich immer, das ist Rosé.
So.
Oder? Das ist schon.
Aber es war keine
Rebsorte. Nein, also haben wir verbessert dann. Ja. Also, ne, über welche Weinart?
Ja.
Ist Rosé, weil man denkt, das ist schnell auserzählt, ist es aber anscheinend ja nicht, sonst hättest du ein ganzes Buch drüber geschrieben.
Nee, genau. Also das Buch schrieb sich irgendwann tatsächlich von alleine, weil ich gemerkt habe, dass da so eine Bandbreite an verschiedenen Stilistiken noch zu entdecken ist. Ne? Also innerhalb Europas. Also wir haben ja, wenn wir in Südfrankreich sind, haben wir die typische Provence-Stilistik, dann ein paar Kilometer weiter hoch. Die Rhone hoch haben wir Tavel als Region, wo ausschließlich Rosé angebaut wird oder gekeltert wird und die auch sehr wuchtig sind, ne? 14,5% Alkohol und so weiter. Also da haben wir schon auf diesem kleinen Landstrich eine hohe Diskrepanz. Und was mich irgendwie auch rührt beim Buch nachträglich, dass jede Weinregion weltweit so ihren eigenen Rosé hat oder roséfarbenen Wein. Rechtlich darf man das nicht immer Rosé nennen, aber das kommt natürlich, hängt mit der Farbe zusammen, aber da ist einfach auch Freude beim Anschauen dabei.
Zitrone, oder? Was ist das jetzt hier?
Ach, wir bewerten es jetzt noch. Oh Gott.
Ich jetzt ja, wir versuchen es quasi sensorisch mitzugeben. Ja, also generell, wie ist der Gesamteindruck? Für 6 Euro vielleicht, okay.
Mega, oder? Für 6 Euro?
Für 6 Euro?
Das ist doch...
Ich finde, es schmeckt jetzt nicht so rosé-rosé. Also schmeckt...
Also es ist nicht sehr anerkennt. Also ich glaube, es wirkt schon sehr gemacht. Ich habe auch dieses Zitrus, also wirklich Zitrone. Ja. Es ist gar nicht so
arg duftig. Vielleicht sogar so Salz-Zitrone so in die Richtung.
Oder so findest du es sehr salzig?
Nee, nicht salzig, aber so, ich finde es auch nicht zitronig.
Also ich finde es nicht Zitronenabrieb, sondern schon Zitronensaft quasi.
Ne? Aber was meinst du mit gemacht?
Naja, der Wein ist, der plätschert so vor sich hin, würde ich sagen. Der hat jetzt keinen, der reißt nicht aus, der hat keinen Höhepunkt, sondern der ist so...
Trinkst du so weg.
Ja. Ohne dass der Wein irgendwelche Höhen und Tiefen hat. Okay. Er hat ein bisschen auch dieses bitter, leichte Bittermandel vielleicht am Ende, die ihm hilft, ein bisschen Spannung auch zu, viel mehr darf es nicht sein, weil dann wird es irgendwann anstrengend mit dem Gerbstoff gefühlt. Also ist sehr ausbalanciert. Ich glaube gar nicht, dass das irgendein Winzer ist, sondern dass das ein Label ist und dass Havesco eben auch in großen Mengen bestimmt macht. Und ich finde, für einen Zehner würde ich ihn jetzt nicht kaufen. Für sechs würde ich sagen, okay.
Wenn du eine große Gartenparty hast, du hast vielleicht 20, 30 Leute.
Das sieht schick aus, finde ich. Ja. La Vie Jolie ist auch ein schöner Name. Und ja.
Was sagst du, Pascal?
Ja.
Kanntest du den?
Den kannte ich noch nicht. Ich finde aber, die richtigen Wörter sind schon gefallen. Also eine schöne expressive Säure, die Lust auf mehr macht. Wenn man sich jetzt vorstellt, man ist im Roussillon, 37 Grad im Schatten. Dann ist sowas natürlich lebensrettend. Also bis zu einem Glas. Das ist auch immer, wir hatten das schon im Vorgespräch, dieser Toskana-Effekt. Man kennt jetzt die Region, sind da Garrigue-Kräuter drin? Hat man häufig bei Südfranzosen, dass man denkt, okay, so ein bisschen Thymian riecht da raus. Ist so ein psychologischer Effekt. Hier würde ich fast sagen, ja.
Ja? Klar. Also dieses Garrigue, diese Kräuterwürze, sag jetzt mal, ist ja oft gar nicht so erwünscht bei dieser Stilistik von Weinen. Da will man eher dieses Erdbeer-fröhlichen Obstkorb, was es auch nicht ist. Ne? Also es ist irgendwo dazwischen und wahrscheinlich auch schon ein bisschen mit dem Garrigue und vielleicht auch mit ein bisschen Erdbeere, aber alles sehr, sehr dezent. Und ich glaube, der Wein sollte, wenn möglich, gar nicht anecken. Also der soll einfach jedem gefallen.
Man muss natürlich auch bei Michael sagen, dass Michael, du bist jetzt auch nicht der allergrößte Rosé. Das ist kein Rosé-Fanatiker.
Kann man das so sagen? Das kann man so sagen und lustig, aber ich bin ja nicht der Einzige. Nee. Das Problem ist natürlich, die sich, glaube ich, sehr viel mit Wein beschäftigen. Ja. Und das habe ich jetzt auch auf der Messe gesehen, dass viele aber auch gesagt haben, nee, den Rosé verkoste ich nicht bei den Winzern. Die hatten irgendwie 10 weiße und 10 rote mit und ein Rosé. Und nach den weißen machst du den Rosé und dann rot. Und dann ganz oft war die Flasche quasi nicht, weil es natürlich, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes sehr oft auch. Mhm. Ja? Es ist, und aus der Historie, das beschäftigst du dich ja auch in dem Buch, quasi die Arten, wie Roséwein zustande kommen kann. Ne? Ist es eben sehr häufig gewesen, ein Abfallprodukt der Rotweinerzeugung.
Aber ist sagen wir Nebenprodukt.
Aber ist die Zeit vorbei, dass es ein Nebenprodukt ist?
Naja, es ist ja so, der Weinmarkt ist generell rückläufig. Ne? Ich glaube, 7% in Deutschland sind das. Und in diesem zurückgehenden Markt behauptet sich Rosé aber. Ne? In Deutschland sind wir, glaube ich, bei 13% Marktanteil, Rotwein 21%, glaube ich. Also ich glaube, da gibt es schon einen Paradigmenwechsel. Und als ich bei Pia Strehne im Burgenland war, Mittelburgenland, genau, da wird dann ausschließlich eben Rosé aus Blaufränkisch Trauben gemacht. Ne? Weil eben diesen fetten Rotwein, den auch Blaufränkisch dann unter anderem bringt am Ende, den kriegt man nicht mehr verkauft. Ne? Wir leben in Zeiten, wo im Bordeaux im fünfstelligen Bereich, Hektarbereich, Reben gerodet werden. Ne? Mhm. Für so Bordeaux im Einstiegsbereich bis 35 Euro. Und ich glaube, es wird immer bewusster dann der Tunnel auf Rosé gestellt.
Mhm. Auch nicht wegen des Alkohols oder auch wegen des Preises? Oder wegen beidem? Weil die Leute also weniger schwere Weine haben wollen oder weil die Leute auch nicht bereit sind, zu viel Geld auszugeben für...
Boah, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Also, was funktioniert gerade, ist Rosé, Weißwein und Schaumwein. Mhm. Also keine Rotweine, gut, schwere Rotweine in Deutschland eh schwierig, das ist ja eh Spätburgunder. Aber... Also Rosé surft ganz gut auch auf dieser Instagram-Welle. Ne? Okay. Also Instagrammable fiel jetzt noch nicht der Begriff, habe ich nur drauf gewartet. Aber es ist so, es soll auch kein Schimpfwort sein, aber das geht oft einher mit dem Savoir-Vivre. Und das funktioniert halt. Und jetzt habe ich die Frage vergessen.
Aber die Frage, ob es auch eine Frage des Preises ist. Dass man sagt, okay, ja, ein Rosé ist ja in der Regel deutlich günstiger als ein... guter Rotwein, oder? Muss nicht?
Doch schon. Ja, allein, wenn du es im Holz ausbaust, allein das geht schon. Ich weiß, in Portugal, da haben die gesagt, dass ein neues Barrique fast 1200 Euro kostet.
Mhm. Ja, ja.
Und kannst du dir ausrechnen, was...
Wie viel passt da rein?
225 Liter.
Okay,
ja. Ja, das heißt, auf den Liter kannst du rechnen fast 5 Euro. ja. Nur das Fass. Mhm. Ja. Und der Wein kostet jetzt 5,99. Ja, also.
Aber der war nicht im Fass, ne?
Der war nicht im Fass, nein, das glaube ich nicht.
Aber der Preis ist Thema. Ich habe auch mal ein Jahr lang im Weinhandel nebenbei gearbeitet. Mhm. Und was natürlich geht, sind Grauburgunder, Rheinhessen, bis zu 6, 7 Euro. Aber ich würde sagen, 10 Euro ist schon so eine neuralgische Grenze. Ne? Auch wenn bei Discountern Weine... über 8 Euro kosten, das ist, glaube ich, schwierig. Hm,
das ist so.
Kannst du denn das, also ich hatte ja gesagt, das ist auch so eine Kartografie, kann man sagen, Rosés aus der Provence sind so und so, aber aus Italien sind die so und Spanien so, also
darf ich den nächsten einschenken?
Bitte.
Ja, klar. Okay, hervorragend.
Ciao,
bello. Wie sind Rosés aus Italien?
Na, da gibt's natürlich, das kann man so nicht sagen, ne? Wir haben im Norden den Gardasee, wo natürlich eher leichte Rosés, wenn man das überhaupt so über einen Kamm scheren möchte. Mhm. Und im Süden haben wir dann die Rosé-Entsprechung vom Primitivo. Ne? Gibt es auch in der Rosato-Version.
Das ist ein Primitivo Rosato.
Ach, guck mal.
Nein, aber guck mal.
Wie ein Stichwortgeber.
Da ist jemand vorbereitet, der den Wein ausgesucht hat.
Ja.
Un sogno amare, Primitivo Rosato di Puglia, 2025, 12 Alkohol.
Hat auf jeden Fall schon mal, ist auf jeden Fall schon mal kräftiger von der Farbe her.
Ja. Als ganz anders. Südfranzose, ne? Ganz anders. Ja. Der Südfranzose wäre sehr lachsfarben und das geht jetzt schon, ja, so rostrot vielleicht schon. Ja,
eher so, wie man Rosé, also eher ins Rosé-Töner.
Also, ja, aber ich glaube, wenn man nur die Farbe sieht, würde man glauben, dass er kräftiger ist. Er hat gleich viel Alkohol und bis auf 0,1 Gramm auch gleich viel Restzucker, 5,9 der andere 6. Ja. Und die Rebsorte ist 100% Primitivo.
Mhm. Ja. Es riecht schon so ein bisschen nach Bonbon. Mhm. Ich finde, also es muss jetzt nicht abwertend sein, aber das ist so ein freundlicher, vielleicht dieser M-Eukal-Kirschbonbon.
Aber vielleicht auch ein bisschen Weingummi so durchaus. Also
irgendwie ja,
ein bisschen,
genau.
Aber ist es nicht das, was man auch erwartet? Das ist so ein bisschen schon, ne? So ein bisschen fruchtig, quietschig, ein bisschen süß.
Ein gute Laune Terrassenwein.
Also mir gefällt das. Echt. Mm. Ja, wirklich. Ich find's geil.
Du hast auch gute Laune heute, ne? Du bist ansonsten, Axel ist sonst bei uns der kritische Part.
Ja, das ich merke schon.
Durch
ja.
Das euer sehr langes Vorgespräch, was durch den Feueralarm, den wir hier hatten, ja noch verlängert wurde. Ja,
genau. Wer war das?
Ein gute Laune Terrassenwein ist das, aber... Klingt immer so ein bisschen, will ich sagen, abfällig ist das falsche Wort, was ich meine, aber gute Laune Terrassenwein
Ja, also auch die haben ihre Existenzberechtigung, finde ich. Ne?
Ja.
Weil man möchte ja nicht auf der Terrasse, ich wiederhole mich da bei 37 Grad, so einen fetten Barolo trinken. Also der Weinkritiker und Fachmann Jens Priewe hat mal zu Primitivo gesagt, meine ich, ich paraphrasiere jetzt aber, flüssige Kinderschokolade. Das ist natürlich abwertend. Und ich finde hier, also das ist ein Wein ohne große Widerstände. Ne? Du hast halt keine starken Tannine, keine starke Säure. Der ist ja viel säurestärker und der hat sicherlich auch ein bisschen mehr Restzucker. Also ich glaube, jemand, der noch nie Wein getrunken hat, der wird den auch mögen beim ersten Schluck.
Aber man schmeckt gerade dieses Frucht, also mit so ein bisschen Erdbeer vielleicht dann doch.
Mhm. Ja.
Aber dezent, oder?
Aber so eine reife Erdbeere, ne? Die schon so ein bisschen dunkel ist, oder? Was sagst du, Michi?
Mhm. Oh, Michi ist... Ja. Michi denkt jetzt...
Boah, ich tue mir mit dem Wein jetzt ein bisschen schwerer, ehrlicherweise. Sei mal vorsichtig, wie ich mir generell mit Primitivo, aber wenn ich das jetzt blind eingestellt würde, würde es mir genauso gehen. Ja. Wenn ich gesagt habe, der erste ist schon eher gemacht, dass er allen schmeckt, ist das noch krasser gemacht, dass es allen schmeckt.
Aber ist ja nicht schlimm, wenn das allen schmeckt.
Nein, aber es ist halt... Für mich ist das langweiliger. Wenn ich so eine Flasche trinken würde mit meiner Frau, dann würde es mich, sogar nerven, diese Langeweile.
Ja. Weil du Experte bist, das muss man ja natürlich sagen.
Ja,
weil du Experte bist. Also ich glaube, der normale Mensch denkt sich so, ich finde auch, das ist irgendwie so auf der Terrasse, gutes Wetter, schön kühl, kannst du so gut machen. Machst du ja nicht, oder?
Ich kann das verstehen, ne? Also was du jetzt wahrscheinlich sagst, wenn überhaupt, dann ein Glas und kein zweites oder drittes oder sowas. Mhm. Und das könnte ich verstehen, dass ich da vielleicht auch nicht so viel von trinken könnte, aber jetzt, wenn ich Durst habe und ne, ich kann ich das für total mich vorstellen. Auch
mal kurz in die Bresche, also wenn ich jetzt in einem besseren Restaurant bin und vielleicht sogar mit Weinbegleitung und dann bekomme ich so etwas vorgesetzt, das wäre auch ärgerlich, würde ich gelinde ausgedrückt mal sagen. Ne? Aber hier geht es, glaube ich, so um das Setting und ich glaube, das ist etwas, was auch sehr gut verkauft wird. Ich kenne die Zahlen nicht, aber...
In welchem Zusammenhang wird denn Rosé getrunken? Also es ist doch wahrscheinlich eher so der...
Wenn du mich fragst, das ganze Jahr über, ne?
Es ist auch hier mal mehr und mehr, wirklich, ist so.
Also wir kommen später noch zum Elefanten im Porzellanladen. Den kannst du auch am zweiten Weihnachtstag zu einem Steak essen, ne? Trinken.
Aber die Hauptzeit ist jetzt. Also ist jetzt im Sommer.
Frühling, Sommer, das ist dieses Savoir-Vivre.
Genau.
Ja. Klar. Aber, also, ich würde sagen, dass du, also wenn du das zum Essen willst, ist das, glaube ich, einfach zu, es ist selber schon zu viel. Also da fehlt ein bisschen der Spannungssäurebogen. Den Säure brauchst du auch immer zum Essen. Mhm. Wenn du aber sagst, ich will einfach nur so einen Wein trinken, unkompliziert mit ein paar Chips, kann ich das vielleicht auch nachvollziehen. Er kostet eigentlich 13 Euro aktuell, biete ihn für 7,99 an. Mhm. Auch da würde ich sagen, für 7,99, wenn es sein muss, für 14, wow, das ist schon echt dann auch, das ist schon echtes Geld. Ich glaube aber, bei Primitivo funktioniert, sehr lange schon, glaube ich, dass auch Primitivo Rosé funktioniert. Für die Primitivo mögen, kannst du keinen Primitivo Rosé machen, der so weit weg ist von der Rotwein-Variante. Und die Rotwein-Variante ist nun mal relativ süß, sehr viel reife Frucht, sehr viel Obstkorb und ja, es ist gar nicht so quietschig in der Nase. Es ist lauter als der erste aus Südfrankreich.
Und er ist auch gar nicht so süß, oder?
Nee, also der hat 6,1, der andere 6.
Ne? Ach so,
also echt? Die ist identisch, aber einfach, weil die Säure ein bisschen...
Aber dann ist der trocken?
Der ist trocken, ja.
Der ist trocken. Ja. Also da hätte ich jetzt nicht gedacht.
Da hätte ich schon, das finde ich schon. Ich finde nicht, dass der besonders süß ist.
Ne? Okay.
Also das heißt aber, in der Hansa Lounge habt ihr dann wahrscheinlich tatsächlich, wenn ihr Rosé verkauft, die Provence Rosés?
Oder aktuell schenken wir eine Sancerre Rosé aus tatsächlich, also ein Pinot Noir Rosé von der Loire. Und ansonsten haben wir einen Provence Rosé offen.
Welchen denn?
Chateau Calavon haben wir sonst, oder haben wir jetzt schon gekauft, 25. Und wir hatten davor, den hatten wir auch schon von der Maison Galoupé, das ist auch zur FMA, Gilles de Galoupé, den gibt es letztes Jahr zum ersten Mal, so eine bauchige, wirklich eine wunderschöne Flasche.
Ja.
Mochte ich aus. Für mich darf Rosé maximal 13 Alkohol haben, wenn ich diese Stilistik, dieses, ne?
Ja,
12, 12,5. Ich habe zum Beispiel in Portugal von Filipa Pato, die macht einen fantastischen Rosé mit 11 Alkohol. Hendrik Thoma importiert das nach Deutschland. Das würde ich, es kostet bestimmt mehr. Ja, da kommt bestimmt 15, 16, aber hat weniger Alkohol und würde ich die ganze Flasche über, wird sich der Wein bewegen, er wird sich verändern mit der Luft. Das wäre mein Anspruch an Wein.
Ja, Pascal, ist es denn so, dass der klassische Rosé-Trinker wirklich aber nicht bereit ist, viel mehr als 10 Euro auszugeben, weil der klassische Riesling-Trinker, der trinkt sich dann ja nach oben. Ist es denn beim Rosé-Trinker so, dass man sagt, zu dem Rosé-Erlebnis gehört auch, dass es eben nicht so teuer ist?
Ich glaube, man tut dem Rosé ein bisschen Unrecht, wenn man ihn jetzt mit Riesling vergleicht. Ne? Also da sind wir ja noch nicht. Ne?
Weil den Riesling tut man Unrecht.
Anders, genau, ja. Naja, aber ich meine...
Tut mir leid, ich kenne ihn so nicht.
Kein Wein mehr aufschenken.
Liegt noch ein bisschen natürlich an den ganzen Umständen in den letzten Wochen. Sind Sachen passiert, die fußballerisch, die Michael natürlich nicht...
Hör auf jetzt, da liegt aber Fußball auch noch, da stehe ich direkt auf jetzt.
Bist du St. Pauli-Fan?
Ja.
Ja.
Keine rosa-rote Brille. Nee.
Also es tut schon dem Rosé auch etwas Unrecht, weil er natürlich in ein Gefäß oder einen Vergleich gepresst wird, den er nicht gewinnen kann, ne? Weil dieses ganze Lagenspiel haben wir halt nicht beim Rosé. Ich glaube schon, der Einstieg... Schlecht.
Die anderen zwei, ich weiß nicht, ob er weiß, welche das sind, weil es, ich glaube nicht, dass er den richtigen bringt. Ich
sind bin da sehr mehrere?
Gespannt. Ja. Aber er wollte gehen, er hat mich nicht gefragt. Okay.
Willst du, wollen wir es verstecken?
Also, ich glaube, der Einstiegsrosé, also für viele, die einfach nur ein bisschen Spaß haben wollen und einen unkomplizierten Wein, da sind wir auf jeden Fall unter 10 Euro, ne? Hm.
Ja.
Und da fängt die Diskussion ganz kurz aber an, wirst du ja auch wissen, oder ihr Winzerinnen und Winzer gerade aus Deutschland, die sagen ja nun auch, also mittlerweile müssen wir schon mindestens 9 Euro haben für den einfachsten Wein. Ne? Also das kann man dann auch, das läuft ja irgendwie so gegeneinander und Apulien, da blüht der Primitivo natürlich wie Sand am Meer, da kann man solche Preise natürlich dann machen. Ne? Wobei hier 13 Euro finde ich auch schon sportlich.
Genau, und das ist kein Lagen. Rosé gibt, ne? Also das...
Ja, dieser Clos de Temple zum Beispiel, das ist eine
das Lage. Das ist eine Lage,
eine Einzellage, okay. Das Ganze ein verstecktes Dörfchen, da fährst du auch relativ weit weg vom Mainstream. Mhm. Und das sind, glaube ich, 4,2 Hektar oder so, was eh relativ viel ist, quasi für nur einen Wein, der 200 Euro kostet, ne?
Und, also, aber... Lagenweine sind im Rosé sonst eher selten, oder?
Es ist historisch einfach nicht so gewachsen. Ne? Also im Mittelalter wurden ja in Frankreich diese maßgeblich durch die Zisterziensermönche unter anderem diese ganzen Lagenparzellen genau eingetragen. Mhm. Ne? Und das ist halt so gewachsen, dieses System. Ne? Und wenn du das Burgund nimmst, da geht es halt um Rot- und um Weißwein. Und Rosé, ich glaube, du sagtest, das Lars war dann maximal so ein Nebenprodukt, ne? Durch Sainier-Verfahren. Das heißt, also wenn man so will, kann man natürlich sagen, wir sind jetzt am Anfang einer Evolution. Ne? Mhm. Das heißt, was bedeuten könnte, dass Rosé in 100 Jahren vielleicht dann schon so ein Lagending ist, auch in Deutschland, ne? Wenn wir jetzt so in Rotweingebieten wie der A sind oder so. Schwer vorauszusagen. Ne?
Ja.
Das ist ja immer so ein Modeding bei Wein. Kann aber auch sein, dass in 50 Jahren wieder Gewürztraminer lieblich getrunken wird.
Ja. Aber ich meine, der wird ja auch aus roten Trauben sozusagen gewonnen. Also könnte man den nicht einfach irgendwie, also Lagenweine ummünzen, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt die roten und machen da draußen Rosé. Dann ist es halt ein Lagenrosé oder würde das gar nicht gehen?
Natürlich würde das gehen. Die Frage ist, ob ich diese Komplexität möchte in dieser Art von Wein, wie es noch wahrgenommen wird. Na, also wenn man irgendwann sagt, es gibt vorweg einen Weiß und dann zum Hauptgang gibt es einen Rosé, vielleicht sagt man das irgendwann. Mhm. Ja, dann ist es vielleicht.
Rosé, die Rotweine.
Ja. Also ich hatte, also gerade gestern hatten wir auch ein Essen zum Beispiel, dann die gesagt, nee, wir, also gab es im Hauptgang auch irgendwie ein Stück Fleisch und die gesagt, nee, wir bleiben bei Weißwein. Ganze Gruppe, 20 Leute, ja, wir bleiben bei Weißwein. Ja.
Okay.
Also das aber ist
woher
jetzt nicht
kommt das? Weil die Leute sagen, weil das ist das Thema weniger Alkohol, weil man immer denkt, Rotwein ist
ja, schwerer. Ist ja nicht zwingend. Wir haben, du weißt ja nicht nur gut Orga, es gibt andere auch Rotweine, habe ich jetzt auch wieder welche probiert mit 12 Alkohol, wo nichts fehlt. Ja. Es ist, glaube ich, immer noch so dieses Image, das Rotwein ganz klar. Ich meine, ich hab von einem österreichischen Weingut einen Rotwein probiert, der Winzer heißt Heribert Bayer. Dann sage ich, boah, das ist aber ein sehr konzentrierter Wein. Ja, und zwar geht der 24 Monate ins neue kleine Holz und dann holen wir ihn raus und dann holen wir ein neues kleines Holz und da geht er nochmal 24. Also es ist 48 Monate quasi im neuen Holz. 4 Jahre. Also das ist für mich schon ein bisschen aus der Zeit gefallen. Mhm. Ja, also das ist schon dieses bigger, better, faster, more, noch mehr, noch wie kriege ich noch. Wenn ich dann dahinter nicht mehr wirklich die Herkunft und was es ist, sondern einfach nur noch dieses Blockbuster-Gefühl, dann gibt es vielleicht auch Kunden, weil das muss natürlich dann auch wirklich viel Geld kosten, allein wegen Fass, und dann ist es, gibt's auch nicht viel, und dann findest du vielleicht deine Fans, die sagen, so muss noch ein Roter sein, aber glaube ich, die nächste Generation kriegst du damit nicht frohlockt.
Und wie ist das bei euch in der Hanse Lounge? Da gibt es schon eine steigende Nachfrage.
Ja, wir haben natürlich, oder? Ehrlicherweise, glaube ich, liegt es auch immer schon ein bisschen logischerweise an dem, der das steuert, später mir. Das wissen die Leute schon. Also früher hatte ich immer einen offenen Rosé und danach von der Domaine Ott noch irgendwie ein Top-Produkt, ja, Cœur de Gras oder so. Der kostet dann 80 Euro. Da habe ich gesagt, oh, habt ihr einen Rosé? Ja, den haben wir. Na, noch einer, ja, den für 80. Ja, dann nehmen wir doch einen Grauburgunder. Und, na, oder eben diesen einfachen Rosé. Mittlerweile haben wir doch ein paar Sachen, auch ein bisschen was mit Holz. Ja, auch aus dem Rioja und so. Mhm. Wenn ich irgendwas finde, wo ich sage, kann man echt gut machen. Mhm. Ja, aber es ist nach wie vor verschwindet gering.
Okay.
Ja. Aber andere, ich habe gehört von irgendeinem einem Imbissbude in Zürich, verkaufen tausende Flaschen Rock Angel und Whispering Angel jeden Monat in einer Imbissbude. Wow. Aber es gibt nur irgendwie, weiß ich, Fischfingers oder so und Rosé.
Ich finde den Whispering Angel.
Er ist ein bisschen unter meinen eigenen Erwartungen, die ich an dem Wein hatte, hängen geblieben. Also ich, klar, man kauft natürlich ein Produkt, das enorm beworben wird, auch auf Instagram und so weiter. Ich glaube, ich habe sogar mit dem Rock Angel angefangen. Der ist ja nochmal
ein bisschen Holz.
Ja, genau. Whispering Angel. War okay, aber da sind wir auch, also bei diesem Miraval, also das ist ja der Brad Pitt Wein, der sogenannte, da hatte ich das zum Beispiel, da war ich mega enttäuscht, als ich den im Glas hatte, und meine Frau saß neben mir, hatte den auf, wir dachten, ach, was ist das denn, ne? Und dann hatten wir zufälligerweise auch so ein paar Shrimps dabei, und dann gab es diese Symbiose im Mund, und das war wirklich toll, da hat er sich geöffnet, und dann dachte ich, okay, Hut ab, ne? Das ist schon ein ordentliches Ding. Okay. Whispering Angel, kann ich auch nichts Schlechtes zu sagen, aber ich dachte so, ich erwarte da ein Feuerwerk sondergleichen.
Das heißt, den Rosé, den wir noch haben, das ist dein absoluter Lieblingsrosé?
Stand jetzt, ja, ich habe den ja noch nicht probiert. Okay.
Also jetzt habe ich
schon in der Hand gehabt im Kühlschrank, aber da stehen noch ganz viele andere bei, habe ich gesehen.
Ja, ich bin gar nicht überrascht, dass du gleich den richtigen gezogen hast. Perfekt. Also und zwar heißt dieser Wein Un Giorno Appositano, und das kann man schon fast ablesen, das ist die Kuppel der Basilika von Positano. Das ist quasi dem nachempfunden auf dieser Rosé-Weinflasche. Schöne Flasche, ne?
2025.
Total. Rebsorte ist 100% Aglianico, eine dort sehr bekannte und traditionelle Rebsorte. Die Rotweine haben eigentlich relativ viel Gerbstoff, viel Säure und brauchen echt Zeit, um aufzumachen. Trotzdem ist das jetzt, finde ich, im Vergleich zu den anderen beiden Rosés gleich etwas mehr in die Richtung, was ich euch vorher versucht habe zu erzählen, dass mehr los ist. Mhm. Sowohl am Gaumen, da ist mehr Action, da spüre ich eine andere Energie, also wahrscheinlich ältere Rebstöcke, ist ein bisschen teilweise vulkanische Böden schon, das heißt, die bringen nochmal eine andere Würze rein.
Es ist eine Würze, es ist auch gar nicht mehr so fruchtig, ne, oder?
Also auf jeden Fall deutlich trockener, also jetzt rein also auch analytisch, nicht nur sensorisch. Mhm.
Was schmeckt ihr da, Pascal, was schmeckst du da?
Ich weiß zuerst tatsächlich ein bisschen bei diesen zitrischen Aromen noch. Also ich finde sowas wie Grapefruit ist dabei und ein bisschen Zitronen- oder Orangenabrieb, wie man so bei Cocktails hat. Mhm. Campari, wo wir dabei sind, finde ich auch so ein...
Ja, Orange finde ich auch gut. So Orangenschale.
Ja, genau. Also.
Aber dann, woher kommt das Würzige? Oder ist das von dieses Bitter, weil es Grapefruit eher Orange, also eher bittere Früchte? Also ich meine damit, dass keine Früchte, ist nicht diese schmeichelnde Frucht,
naja,
ist nicht
dabei. Nee, aber das sind dann schon auch vor allem diese Einflüsse Vulkangesteins, dass es diese Würze gibt. Das ist dann schon, dass jetzt je weiter südlicher du gehst, Richtung des Vesuvs, umso krasser ausgeprägt wird das. Aber das kannst du hier schon merken. Und deswegen gibt es dann schon relativ schnell eben auch eine Abwechslung in dem Wein. Also das plätschert jetzt nicht ganz so monoton daher, sondern der Wein hat schon so kleine Spitzen auch, und trotzdem finde ich ihn recht weich am Ende. Also ich finde ihn schon charming. Also er ist jetzt nicht von der Säure so...
Ich finde ihn aber irgendwie scharf. Irgendwie hat er eine Schärfe.
Oh, diese Würze?
Ja.
Also so ein bisschen Ingwer oder so, meinst du?
Ja, das ist gut.
Aber ich bleibe trotzdem bei Grapefruit. Ich finde irgendwie so was Rotfruchtiges, Zitrisches. Und dann hat er aber so, ja, das, was du wahrscheinlich meinst, so eine gewisse Opulenz am Ende, ne? So ein angedeuteter Schmelz. Und ich finde, deswegen habe ich die Flasche umgedreht, 12,5%. Ich hätte fast auch 13 getippt, weil der so wirklich, hier passt es ja auch, das Bild wie eine Kathedrale ist, ne? Die sich öffnet nach und nach. Ja, starker Tropfen.
Also der kostet normal 18,90, kostet jetzt 12,90, weil ja. Alle Weine diesen Jahrgangs jetzt schon im Angebot sind.
Ja.
Keine Ahnung, aber das finde ich für 12,90 wiederum, würde ich sagen.
Ist natürlich, ehrlich gesagt, ganz, also muss man sagen, ist eine andere Liga als die ersten beiden, ne?
Ja.
Du hast recht, aber diese Schärfe, ob nur von Grapefruit oder Ingwer, es ist so eine Schärfe da.
Finde ich auch, ja, finde ich.
Aber finde ich nicht, findest du schlimm?
Nö, aber jetzt im Vergleich zu den anderen Weinen, also ich weiß nicht, ob das so, also für mich ist es eigentlich nicht günstig, den jetzt als dritten zu trinken, wo ich doch vorher so dieses fruchtige Süße hatte, da ist der Kontrast jetzt
hätte sehr hoch. Man ja vielleicht sogar andersrum machen können, bin ich bei dir, jetzt wo ich das auch probiere.
Als ersten?
Hast du es als ersten getrunken? Ja, also du kannst einen Ansatz gehen über den Zucker oder über den Alkohol, über den Jahrgang. Jetzt ist alles 25 und ich dachte 2x12, dann 12,5. Es steigert sich ein bisschen, das ist quasi interessant. Aber wenn ich so probiere, kann ich schon verstehen, dass es quasi der Zucker ein bisschen, es ist nicht betäubt, so viel war es da auch nicht bei den anderen beiden, aber wäre anders, wenn du den zuerst probierst. Würde der noch besser schmecken, den wir jetzt gerade haben? Und Giorno Appositano, vor dir die San Gregorio, ist ein sehr bekanntes, großes Weingut dort, als wenn du den jetzt nach diesen anderen beiden hast.
Ja.
Andererseits ist natürlich der Kontrast jetzt noch ein bisschen krasser, wenn du zwei von der Stilistik vom Zucker gerade ähnlichere Weine hast und danach einen eher, ich glaube, der hat 1 Gramm Restzucker, also ein Sechstel, das ist wirklich sehr, sehr wenig.
Ja.
Ja, und trotzdem finde ich ihn aber nicht karg, ich finde ihn nicht staubtrocken, ich finde ihn nicht austrocknen, sondern ich finde, genau das muss er haben eigentlich, um animierend zu sein, und trotzdem bleibt er nicht stecken, sondern kannst du trotzdem auch gut trinken.
Ja,
ich finde sehr gut. Ich finde
ja, ne? Was würdet ihr dazu essen?
Dazu?
Ja.
Also
gar nichts, einfach trinken.
Nee, dazu müsste man, nee, ich glaube, für den ersten, kannst du da eigentlich fast alles zu essen, was du auch sonst zu rot. Ich finde, das ist so ein Rotweinersatz, oder? Das könnte so ein Rotweinersatz sein.
Hat so ein Limit bei Bratensoße, finde ich, ne? Da muss man auf Rot upgraden.
Gut, wir sind ja alle Vegetarier hier an diesem Tisch.
Ach so, ja, klar.
Wurde es vorher nicht gesagt. Das
Was würdest du denn essen?
Ja, ich überleg gerade, ich schaue auch so ein bisschen Michi an, aber ich kann mir auch vielleicht sogar asiatische Küche, wenn es so ein bisschen pikanter ist. Wo ist der Restzucker hier?
1 Gramm.
Ach, tatsächlich, hätte ich höher geschätzt, ja.
Aber ich finde, du brauchst gar nicht unbedingt was zu trinken. Zu dem nicht, weil der ist schon, ich finde, der bleibt jetzt lange und kannst auch lange darüber sprechen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die anderen beiden geschmeckt
haben. Aber so Schrimps, was du meintest jetzt mit diesem Miraval, also würde sowas passen dazu, oder?
Finde ich durchaus. Also ich finde den noch ein bisschen opulenter. Also ich finde so einen typischen Provence-Rosé noch ein bisschen, weil der so ein bisschen spitzer ist, ne? Ein bisschen filigraner auf der Zunge. Ich finde, der hat sowas leicht Bolleriges. Also es klingt doof. Der hat was Volleres, ne? Mittlerer Körper. Da ist vielleicht so ein gebratenes Lachsfilet, ne? Mit Röstaromen, das könnte gut korrespondieren,
also würde ich sagen. Ich stelle mir gerade vor, was wir jetzt aktuell auch gerade haben, ist irgendwie so ein Risotto mit grünem Spargel vor allem.
Ja, gut.
Ja, also grüner Spargel kann ich mir gut vorstellen, genau jetzt zu diesem Wein. Oder einfach so Spaghetti alle Olio, also mit ein bisschen Chili und ein bisschen Knoblauch und sonst nichts. Gutes Olivenöl, fertig, und dazu glaube ich schon, dass das auch pfeift, also dass man das schon gut
machen. Man muss sagen, für 12,99 verbessern, ich meine, ist das doch echt ordentlich. Das ist eine ordentliche, gute Flasche Wein, oder?
Ja, ich finde, die sieht auch schick aus, also darüber kann man streiten, ne, ob ich jetzt, aber jeder, der schon mal in Positano war, und ich war es noch nicht, der wird sagen, es ist traumhaft schön da. Ja. Und da geht sofort Erinnerungen hoch und...
Pascal, würdest du denn auch sagen, das ist auch ein guter Terrassenwein?
Er ist nicht das, was ich mir unter einem leichten Rosé direkt vorstellen würde, ne? Weil er so dieses Tänzeln auf der Zunge nicht hat, finde ich, und so ein bisschen, ich denke halt immer in diesem Setting, 35 Grad mag ich Hitze auch ganz gerne, aber ich finde, der wäre mir fast ein bisschen too much. Wird eher was für die Abendstunden, ne?
Ja.
Lauwarm noch.
Zu anstrengend.
Sommerabend.
Kann man nicht nebenbei trinken.
Ich glaube schon, ja.
Ja, kann ich auch, ne? Kann ich
verstehen. Aber nochmal zu diesem Miraval von Brad Pitt so cool finde. Du warst enttäuscht, als du im Glas hattest, aber dann mit dem Essen, mit den Shrimps war das...
Es gab so eine, wie auf Knopfdruck, so eine Symbiose im Mund. Und ja, da dachte ich, dieses ausgelatschte Wort, what goes together, grows together, also
ja,
was zusammen
ja
wächst, schmeckt auch gut. Das passt hier wirklich gut.
Und, also, und meinst du, der ist genau dafür gemacht? So, also sozusagen mit diesem Essen?
Ja, also das.
Naja, er ist in dieser provenzialischen Tradition, ne, wo man halt ja diese Sachen isst. Das passte halt gut und das wird auch in Zukunft gut passen. Ob der Wein dann auch sein ganzes Geld wert ist.
Was kostet der denn?
Oh, was war das? Also die 0375 Flasche habe ich neulich bei beim Supermarkt für 13, 14 Euro gesehen. Das heißt 0,75 wahrscheinlich sind wir auch so bei Ende 20 Euro, ne? Glaube ich.
Mhm. Und hast du denn das Buch nüchtern geschrieben?
Das Buch nüchtern kenne ich gar nicht, das ich nicht, ist nicht von mir. Ja, das habe ich meistens nüchtern geschrieben. Manchmal braucht man natürlich zur Inspiration, nein, braucht man nicht, aber wenn ich mal ein Rosé getestet habe, dann habe ich vielleicht danach noch zwei, drei Sätze geschrieben, aber natürlich saß ich nüchtern am Schreibtisch.
Okay. Sie haben es quer gelesen.
Wie immer.
Das ist schon ein großes
Kompliment. Ja, und auch nüchtern oder
angezündet? Nee, nüchtern. Und gibt es drei Erkenntnisse, wo du oder was Leute nicht wissen, quasi, dass du jetzt spoilern kannst, ohne dass sie dein Buch lesen? Drei Irrtümer vielleicht oder drei Dinge, wo du sagst, wusste ich selber tatsächlich auch nicht?
Ja,
oder erst nach Recherche oder?
Das Erste, das haben wir schon quasi thematisiert. Rosé ist nicht einfach nur Prosecco als rosafarbener Stillwein, sondern hat eine enorme Bandbreite bis, also von tatsächlich einfach easy drinking bis hin zu hochkomplex. Jetzt sind wir beim vierten Wein und tiefsinnig. Mir hat auch Spaß gemacht, dass jede Region so ihren eigenen kleinen Wein hat. Zum Beispiel der Svitschek in Slowenien, den habe ich aber auch noch nicht selbst getrunken. Der wird auch in Slowenien, glaube ich, oder wurde man Kurgebieten per Rezept verschrieben, weil der gut für die Verdauung ist. Genau. Das sind zwei Punkte, die mir wichtig waren. der dritte fällt mir gleich ein.
Aber jetzt. Aber ich muss jetzt, bevor wir den nächsten Mal probieren, lustig, ich war bei der Silvia Heinrich, die kommt auch aus Deutschkreuz, so wie die Pia Strehn, von der wir jetzt den Wein haben. Bei der war, die war schon mal im Podcast, während Covid hatten wir sie im Podcast schon mal. Und die macht zum Beispiel einen Blaufränkisch Blanc de Noir.
Ah ja.
Ja, also Blaufränkisch ist eine wirklich charaktervolle Rebsorte, genau. Also es ist ein Weißwein.
Ja.
Aber per Gesetz ist es natürlich ein Rotwein.
Okay. Obwohl er weiß es.
Obwohl er weiß es, ja. Und das ist natürlich genial für Leute, die sagen, ja, ich kann Weiß und Rot unterscheiden. Also du kennst dich aus mit Wein, ja, ich kann gerade Weiß und Rot, du kannst schon unterscheiden und du schenkst den ein und jetzt kann ich schon mal sagen, das ist ein Weißwein. Und dann sagst du, nein, schon falsch. Ja. Und das hat die Tochter eben auch gemacht. Oder Paul Axe macht einen St. Laurent Petnat, einen Weißen. Ne? Also das wäre für mich auch einer der Trends gewesen. Viele haben Petnats, also fast jeder hat macht irgendwie diese Petnats, dieses Barke, wo die natürliche zweite Verjährung in der Flasche stattfindet, was relativ günstig ist, weil es ganz, ganz trocken ist und so weiter, auch spannend. Aber jetzt geht es um der Elefant im Porzellanladen. Was für ein Name für einen Wein.
Was für ein Cover. Der Name, wo du denkst, was soll das? Warum? Ich habe es nur mal reingerochen und nochmal schon geschmeckt. Was für ein genialer Wein.
Ja.
Und dann der Name der Elefant im Porzellanland. Ja, ich würde ihn niemals diesen Wein, oder? Ich würde ihn nie, wenn ich es nicht. So würde ich jetzt sagen, was für ein genialer Wein.
Aber wenn ich dir sage, dass er knapp unter 30 kostet, dann würdest du ihn aber kaufen.
Dann würde ich jetzt auch kurz schlucken, aber es ist schon natürlich, also es ist schon genial.
Beim Reinriechen schon?
Ja, und ich habe auch schon, hab auch schon probiert. Ja.
Bei Pia stehen auch rosa Elefanten im Weingut.
Okay.
Also
nicht. Ich glaube, auf jedem Etikett von ihr ist auch irgendein Elefant drauf.
Ja, ja, also die zieht das Marketing technisch komplett durch, ne? Das macht auch den Erfolg wahrscheinlich ein bisschen aus, aber ja, Lars, du hast schon angefangen, ne? Irre in der Nase. Was riechst du da?
Ja. Und das ist ja ganz, also, wenn ich jetzt die Augen zumachen würde, käme ich nicht drauf, dass es ein Rosé ist. Ich käme nicht drauf, dass es ein Rosé ist. Dafür ist es auch zu ernsthaft, zu, oder?
Ja,
das ist. Und es ist schon. Guck mal, wenn selbst Michael jetzt zum Ende des Podcasts.
Hast du den schon mal getrunken?
Ganz kurz? Ja, ich hatte.
Das ist wirklich. Aber gut, deshalb ist er auch so teuer.
Also, wenn Rosé ernsthaft gemacht wird, oder in dem Fall, ob ernsthaft heißt nicht zwingend ein Holzfass, aber in dem Fall 500 Liter Fässern. Und trotzdem, Deutschkreuz ist ja in Südburgenland, also schon eine warme Gegend, kommt der mit 12,5 Alkohol aus. Das heißt, der Lesezeitpunkt für den Rosé
dann kannst du die Trauben nur für den Rosé nutzen, weil sie noch nicht reif genug sind, um dann einen einigermaßen vernünftigen Rotwein zu machen. Und das ist eben ein großer Unterschied, ob ich quasi... Aber
das ist kein Nebenprodukt.
Nein, okay. das ist ein Hauptprodukt. Mhm. Ja, das ist schon, glaube ich, auch, dass jetzt auch die deutschen und österreichischen Winzer in der Regel meistens dann schon erkannt haben, wir können gar nicht mit diesen großen Produktionen der Welt, sei es mal in den USA Zinnfandel-Rosé oder so, was also millionenfach die Flaschen produziert werden, dass man sagt, wenn, dann machen wir es ordentlich, aber dafür müssen wir das erst verstehen und dann müssen wir müssen quasi im Weinberg wissen wir schon, was für was genommen wird und nicht erst im Keller schauen wir, wie das Soft schmeckt und dann entscheiden wir. Das glaube ich nicht, dass das die...
Aber dieses Holz, ist, also schmeckt mir deutlich hier, ne? Also dieses, das ist diese Karamellnote oder sowas.
Findest du das, kommt, das Holz deutlich?
Ich find's, oder kommt das von was anderem?
Ja, also ich finde, das Holz merkt, dass es einfach kraftvoller ist.
Ja.
Das merkst du.
Aber diese, also, aber es hat sowas, irgendwie sowas Karamelliges oder sowas.
Wird das echter, ne?
Ja, genau. Also kommt das vom Holz oder ist das durch was anderes?
Welche Eiche das ist, ne? Oder wie frisch die Daubung war. Sagt man häufig bei französischer Eiche dann so ein Vanilleton. Mhm. Aber jetzt weiß ich nicht, welche, ob das vielleicht sogar österreichische Eiche war. Aber ich
finde. Und wie das Toasting ist, ne? Also das ist ja entscheidend. Auch quasi, wie stark ich das quasi von innen anbrenne, um die Poren zu öffnen und umso mehr lasse ich dem Holz quasi da einkehren.
Was habe ich gesagt? Gedaubt wurde, ne? Die Dauben getoastet.
Aber was findest du schon? Du findest schon, wonach, was schmeckst du?
Ja, ist ja das Tolle, ne? Man könnte jetzt eine halbe Stunde lang Sachen aufzählen. Ich finde auch so ein bisschen Muskatnuss ist da drin. Okay. So ein Gewürz. Warte nochmal kurz.
Ja, Vanille ist, glaube ich, auch ganz gut. Dass das schon ein bisschen da ist. Säure ist eigentlich recht moderat, finde ich. Mhm. Zucker auch. Nicht sehr süß.
Aber du hast so Frucht, so dass man denkt, da
kommt
irgendwas durch.
Wenig, ja, ne? Wieder sowas, also Pomelo, Grapefruit. Pomelo, ich finde sowas in die Richtung. Also jetzt nicht sowas Expressives wie Zitrone.
Die Farbe ist ja fast diese Provence-Farbe, obwohl es eine dunkle Flasche ist.
Mhm. Die Flasche ist auch wirklich schön, wenn man von dem Namen absieht. Die Flasche sieht toll aus. Auch der Elefant sieht toll aus. Ich finde nur so, ich hätte gerne mal, geben Sie mir 4 Flaschen von dem Elefant im Porzellanladen.
Ja.
Oh, da kriege ich mir schon.
Ja, ich würde sagen, wieso nicht 6? Das wäre ein 6er-Karton. Da bin ich gleich der Erste. Aber ich glaube, sie wollte den Wein, ich habe das nachgelesen auf dem Weg hierher, sie wollte quasi einen Wein machen, der wirklich ganz anders ist als andere Rosés, quasi mit Holz und kraftvoller und der sich wie der Elefant im Porzellanladen verhält. Mhm. Das war der Hintergrund.
Und das Vorbild ist sogar dieser Clos Cibon aus der Tiboren-Rebsorte aus Südfrankreich. Das ist ein Wein, der von der Farbe ähnlich lachsfarben bis orange ist und auch diese Komplexität aufweisen kann. Ich finde, das ist hier ganz gut gelungen.
Oder? Also du magst ihn wahrscheinlich nicht.
Doch. Ich mag ihn auch. Ich glaube, das, was ich am meisten mag, ist diese Karamellnote, verbunden vielleicht mit so einer leichten Bitternote, also die es für mich spannend macht. Aber wenn das nur aus dem Holz käme, so, dann fände ich das irgendwie
einfach. Ich habe jetzt, oder? Das, was ich jetzt gerade habe, so Basilikum.
Ah, Basilikum.
Mhm. Und ich denke gerade an so ein Tomate, Mozzarella. Tomate ist immer schwer mit Wein, aber wenn der Wein nicht ganz so viel Säure hat, kann das schon funktionieren. Und dieses Basilikum, ja.
Aber auch sowas Nussiges hat er, finde ich. Wenn man auf Nüsse lange rumkaut, also diese dichte Textur, ich glaube, die.
Aber auf jeden Fall, das zeigt es jetzt, dass das eine ganz andere Komplexität ist. Mhm. Also wir schmecken und spüren viel mehr, und du hast natürlich völlig recht, Pascal. Mit Luft, mit Temperatur wird es sich nochmal verändern, aber es ist eben wirklich. Es verändert sich eben.
Ja.
Was schon mal cool ist, der Wein ist auch 24, aber ist, glaube ich, der aktuelle. Ich glaube, kann ja noch keinen 25er geben.
Das heißt, den kannst du auch so lagern? Den kannst du gut lagern? Weil die anderen, muss man sagen, die musst du ja so.
Also, ich habe das letzte Mal, als ich den getrunken habe, war es letztes Jahr, und dann war es, glaube ich, 2 oder 3 Jahre alt. Bei einer Sommelierprobe hat den ein anderer Sommelier mitgebracht, was immer schon ein gutes Zeichen ist, ja. Und ich dachte eher so, ist jetzt auch nicht so besonders oder eigentlich auch zu günstig für das, was wir sonst so trinken. Und der Wein hat aber sehr gut performt, auch bei uns, weil alles blind verkostet. Die Frage ist immer, warum sollte ich es gereift trinken? Also habe ich ein wirklich anderes Trinkerlebnis und schmeckt es mir dann auch besser?
Also ich hatte gestern ein langes Gespräch damit mit einer anderen Weinfirma, jemand angerufen. Er sucht also quasi Bordeaux und er mag sie vor allem jung zu trinken. Ja, gibt aber im Schnitt zwischen 250 und 300 Euro pro Flasche aus. Das er bei uns im Shop kauft. Und da habe ich gesagt, ich verstehe das, weil in der Jugend haben diese Bordeaux so eine primäre Fruchtphase, die ist schon sexy. Ja? Und dann macht das zu und dann kann das Zumachen auch schon mal 8 bis 10 Jahre dauern. Und dann sind es von heute quasi 12, 14 Jahre. Und ob du dann noch so fit und die Kohle und überhaupt, deswegen trink es lieber jetzt, wenn es dir am besten schmeckt. Das heißt, der Wein hat ja eine, der lebt ja auch ein bisschen von einer Frische, ein Roséwein. Und ich finde, die hat er jetzt. Und ich bin aber auch bei dir, Lars, ich weiß nicht, wenn ich die Augen zumache, wüsste ich auch nicht, ob es Rosé ist. Weil ich finde, er hat auch was Salines, also so eine salzige, fast schon eine ganz leicht, fast schon so eine leichte reduktive Note, die also, die das für mich sehr anspruchsvoll, also mich spricht das an, ich finde auch, der Wein ist dann anspruchsvoll dadurch. Also das ist jetzt, ich würde sofort hinstellen und sagen so, oh, was ist das denn?
Also um das nochmal klar zu, ich muss das immer wieder fragen, reduktiv ist schon, ist dieses Petrol?
Ja, reduktiv ist, mich hat es jetzt, nachdem wir das ja auch schon letztes Mal hatten, habe ich also viele Winzer gefragt, wie eigentlich dieses reduktive Geschmacks Bild hineinkommt, das für mich gar nicht zwingend Petrol ist, sondern ja, extrem salzig. Ich würde sagen, extrem salzig und vom Duft vielleicht ein bisschen in dieses Ganze, ein bisschen in dieses Petrol hinein. Ja, auf jeden Fall schon besonders. Bringt nochmal einen anderen Spannungsbogen. Gab es unterschiedliche Aussagen. Na, also zum Beispiel, der Welich, ein sehr bekannter Winzer aus Österreich, macht einen Topwein, der heißt Tiglat. Und er macht einen Zweitwein, der heißt Darcho. Und der Darcho hat diese reduktive Note und der Tiglat gar nicht so. Und der Tiglat kostet irgendwie, weiß ich, 50 und der Darcho kostet 30. Ich mag den Darcho viel lieber. Mhm. Ja? Und dann habe ich ihn gefragt und dann sagt er, naja, das liegt auch am Alter der Rebstöcke. Ja, und genau an dieser Lage, dass der Wein so ist, ich mache ihn nicht anders wie die anderen. Und dann habe ich einen anderen Winzer gefragt und der sagt, das sind genau die Rebstöcke zwischen 15 und 20 Jahre, da kommt dieses Reduktive, ich pushe das gar nicht. Dann habe ich Paul Arx gefragt und der hat gesagt, mal mehr, mal weniger, sehr jahrgangsabhängig. Ja. Und am Ende bin ich rausgegangen und sage, okay, weiß ich jetzt genau, weiß aber, ich jetzt eigentlich mehr als vorher?
Nein. Ja. Aber es ist nichts, was die Leute irgendwie rausholen können, beeinflussen können.
Doch. Du kannst aktiv zum Beispiel den Most schwefeln, dann unterstützt du diesen reduktiven Geschmack. Das kannst du, aber das hat, glaube ich, Kosturier, eines der bekanntesten, sehr reduktiven Weingüter. Teilweise gab es Jahrgänge vom Weingut Huber aus Baden, sehr, sehr reduktiv, sehr dieses Austern, salzig, also das schon hart an der Grenze war, dass du als normaler Weintrinker nicht sagst, oh, der Wein hat einen Fehler.
Ja. Und wieso heißt das reduktiv?
Weil quasi beim Ausbau wirklich kein Sauerstoff dazukommen darf und deswegen nennt man das dann reduktiv.
Lass uns doch mal eine Folge machen, die wir nur über
reduktiv. Ja, aber da bräuchte man wirklich einen da bräuchte man eher einen Chemiker, glaube ich, als einen Winzer.
Ja. Aus dem Stahltank senken.
Aber das ist schon, was Pascal, meinst du, dass jemand, der ein Rosé erwartet, von diesem Wein enttäuscht sein könnte auch?
Von wer den erwartet, ne? Wenn die Erwartungshaltung ist, ich möchte jetzt keinen anstrengenden Wein, dann ist, glaube ich, die Enttäuschung groß, ne? Genau. Weil das, aber er kann auch positiv überraschen, ne, im Idealfall, weil, also meine erste Assoziation war, also ich glaube, Campari hatte ich schon mal genannt, ne? Aber ich finde so diese Bitternote gepaart mit so einer Komplexität, die bei jedem Schluck immer mehr wird, weil er wärmer wird, mehr atmet, das ist dann die große Stärke von dem Wein.
Die Frage ist halt, ob die Leute das wollen, ne? Ob die Leute sich wirklich so sehen. Das ist,
also in Österreich ist erfolgreich. Sie ist sehr bekannt und vor allem auch durch diesen Wein sehr bekannt geworden. Und ich glaube zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, jetzt irgendein Huhn oder ein Huhn, ein Blankett oder so, also mit einer Sahnesoße oder so, und du sagst, wir machen vorweg ein Weiß und danach machen wir kein Rotwein, sondern wir machen genau diesen Rosé, der vielleicht ein bisschen polarisiert mit dem Holz, weil ich finde, Axel, jawohl, Karamell, ja, aber du hast, schon ein gewisser Holzgeschmack, der einfach im Mund bleibt.
Ja.
Ja, den hast du. Vielleicht ist sogar ein größeres Glas besser. Ich glaube nicht, dass es dem Wein extrem gut tut, wenn er zu warm getrunken wird. Weil ich glaube, dann wird es ein bisschen bitter, er verliert ein bisschen die Frische und trotzdem ist es am Ende noch ein Rosé. Mhm. Und gehört eher zu der Weißwein- als zu der Rotwein-Fraktion, was die Temperatur betrifft. Dass du quasi das als Ersatz für Rotwein schon an einem Abend gut machen kannst.
Mhm. Ich würde dich gerne mal fragen, als Landsmann quasi, weil du das angeteasert hast, also was die Leute wollen. Also Havesco, das ist ja, also hier ist Jacques Weindepot und in Österreich haben wir Wein und Co. Mhm. Und ich finde, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Wein und Co. Ich finde ich sehr hochpreisig, aber auch qualitativ hochwertiger. Und ich glaube, ist das so, dass die Leute in Österreich lieber sowas trinken?
Also, Lebensmittel sind generell in Österreich deutlich teurer als in Deutschland, obwohl das Durchschnittseinkommen der Österreicher nicht höher ist als in Deutschland. Aber ich glaube, es ist nirgendwo so günstig wie in Deutschland. Ja, also mein Vater, wenn der hier irgendwo zum Discounter geht und Mehl oder Salz, und dann schüttelt der mit dem Kopf und sagt, wie kann das so günstig sein? Ja? Okay. Also, da ist ja jedes Mal, haben wir die gleiche Diskussion. Ja. Ich weiß jetzt nun gar nicht, was ein Kilo Mehl kostet. Weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht, ob das 89 oder 1,19 oder 1,39, aber das ist schon auffällig. Die Österreicher haben das gleiche Problem schon auch wie die Deutschen rückgängiger Alkohol. Übrigens haben wir mit einem Bierbauer, Seppi Siegel von Trummerpilz aus Salzburg gesprochen. Genau das Gleiche, diese ganzen kleinen Privatbauereien, die großen werden immer größer und so weiter.
Wie kommt das eigentlich? Vielleicht müssen wir noch mal eine Folge machen, weil das ja überall im Moment jetzt
und als die Messe begonnen hat am Vortag, kam dann durch den Ticker, war sogar, glaube ich, in Deutschland der Tagesschau, so wenig getrunken in Deutschland wie das letzte Mal 1957.
Stimmt, richtig.
Ist meine Mama geboren, deswegen weiß ich, dass wir nächstes Jahr 70.
Obwohl die Lage, weil man sagt doch immer, wenn die Lage schlecht ist, dann denk mal an Corona, wo wir ja auch irgendwie
wir wurden aber sehr dazu
angeregt. Die jungen Menschen möchten weniger Wein trinken. Trinken weniger Wein.
Aber die trinken ja auch so.
Aber
auf den
nicht
Partys trinken sie dann Wodka und sowas.
Ja, nicht bei uns auf dem Lande. Also,
das ist auch was anderes.
Ich hatte neulich mit einem Veranstalter gesprochen, der macht so auch so Partys in P1 in Bayern, in München hat er gemacht. Ja. Dachte, vor 15 Jahren haben wir dann mit irgendwie 1000 Leuten eine Party gemacht und haben hinterher 350 leere Flaschen Wodka gehabt.
Okay.
Sagt er, heute sind es vielleicht 10. Also da. Und sagt, und das Getränk, was wir am meisten ausschenken auf unseren Partys, ist Wasser. Also da tut sich ja irgendwie mehr, aber du kannst es ja am besten beurteilen. Ist das bei euch wahrscheinlich nicht so, ne?
Wir haben natürlich ein eher konservatives Publikum per se, wobei wir auch die nächste Generation ansprechen und die auch zu uns kommt. Und ich kann ja auch sagen, dass wir am Tag bestimmt an einem normalen Mittag auch schon 3 Flaschen alkoholfreien Wein ausschenken. Also wir machen nichts Entalkoholisiertes, sondern nur einen Wein, der nie Alkohol gehabt hat. Mm. Und das hat sich so ergeben. Also über Weiß, Rosé und Rot, also und teilweise über Prickling. Auch bei Veranstaltungen ist so, dass wir teilweise mehr quasi Vernahmen Quitten-Sekko, Apfel-Quitten-Sekko ausschenken als Sekt oder Champagner oder Cava oder so. Das habe ich schon festgestellt. Ich glaube, was besonders trifft es die wirklich im Einstiegsbereich Wein produzieren. Na, weil die mit allgemeinen gestiegenen Stundenlöhnen und so weiter, allgemeinen Betriebskosten und so weiter, die Leute trinken weniger und ich glaube bewusster und sind dann vielleicht, aber wenn es der Geldbeutel erlaubt, ein bisschen großzügiger. Mhm. Aber natürlich, wenn du keine Kohle hast, ja, ist ein Unterschied, ob 2,99 oder 2,59. Und da sparst du die 40 Cent auch beim Wein. Ja.
Oder du sparst dir den Wein gleich.
Das ist aber nicht so einfach und deswegen ist es eben da der Verfall quasi bei den noch einfacheren Sachen und das wird immer noch schlechter. Beim alkoholfreien Wein auch, weil die Leute nicht bereit sind, mehr als 10 Euro auszugeben für alkoholfreien Wein. Der kostet aber viel mehr in der Erzeugung als Wein und hat auch eine wahnsinnig viel schlechtere CO2-Bilanz. Und deswegen sind wir jetzt bei uns total in einer Bubble, aber die nutze ich natürlich komplett aus, indem ich sage, wir machen wahnsinnig hochwertige Weine, 0,1 beide Glas. Und dann sagt jemand, ich trinke mittags ein Glas Wein für 40 Euro, 0,1, und habe ein richtiges Erlebnis und gehe raus und bin völlig fit, bin nicht müde, kann normal weiterarbeiten, habe keine Fahne, fertig. Ja.
Ja. Worauf ich hinaus wollte, aber ob der gemeine Österreicherin, die gemeine Österreicherin nicht mehr bereit ist, mehr Geld auszugeben für Lebensmittel als die Deutschen.
Glaube ich, ja, es sind alle Länder der Welt.
Schon, ne? Ja.
Ja, da die Franzosen fahren die den schäbigsten Auto. Autos, genau. Ja, die Franzosen fahren das schäbigste Auto und gehen mittags ein Sternessen. Und bei uns muss sich ein Politiker rechtfertigen, wenn er in ein Sternerestaurant essen geht oder sogar eingeladen wird. Also das ist schon, und man zelebriert es. Also ehrlich, bei der Messe draußen war vom Hans Reisetbauer ein Stand vor der Wiener Hofburg, so ein silberner Wagen. Die hatten eine Hirschkäsekreiner in Bosna mit roten Zwiebeln und Soße. Also das war so genial. Es kostet 10,50 Euro, ein Fastfood, ja. Mhm. Aber das war so genial, dass ich eben die Gänsehaut. Ja? Und nachts bin ich dann von irgendeiner Party nach Hause und war bei so einem Würstelstand. Ja, war wahnsinnig. Also, süßer Senf, scharfer Senf, Meerrettich und so eine richtige Käsekreiner und ein Stück Brot dazu. Und ich war wirklich in Heaven. Ja. Und das kostet dann auch 6 Euro. Ja, aber es ist ein Highlight. Und jeder. Und dann.
Und in Deutschland hättest du dir im Zweifel dann Döner geholt, ne? Weil du diesen Bratwurststand gar nicht gehabt hättest.
Ja, es gibt manchmal schon am Jungfernstieg gibt es auch so eine Käsekreiner und ich mag auch die
vegetarische Currywurst am Jungfernstieg ist auch gar nicht so schlecht.
Ja. Das macht aber die Soße aus dann,
oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Leute, wir müssen zum Ende kommen. Was haben wir denn heute? Ist es jetzt einfach? Haben wir jetzt alle? Nee, ich glaube nicht. Was? Wir haben nicht alle den gleichen Lieblingswein.
Doch, wahrscheinlich schon.
Wahrscheinlich schon? Der letzte?
Ja. Oder?
Ja, okay, 3. Ja. Jetzt sagt Michi, ich wollte den ersten.
Nee, die zweite. Nein.
Pascal, du hast das Buch geschrieben, weil die Roséliebe da war. Aber hat das Schreiben was verändert quasi?
Ja.
Mit dem, trinkst du noch mehr Rosé oder sagst du, hab ich jetzt erstmal satt oder kann man das jemals satt haben?
Ah, teilweise. Also ich habe natürlich so viele Rosés in der, nur im Kopf, in der Theorie beschrieben, ne? Die muss ich noch alle nachholen. Ich habe so eine Bucketlist, ne? Diese und jene Rosé, die muss ich noch trinken. Insofern, ich trinke deutlich mehr Rosé als vorher. Aber natürlich bei diesen Einstiegsrosés jetzt unter 6 oder 5 Euro da, die habe ich mir vorher auch nicht gekauft, muss man dazu sagen. Ne? Also, schwer zu beantworten, die Frage. Nee, ich habe noch Lust auf mehr Rosés und vor allem mehr Weinregionen über das Rosé-Gateway zu entdecken.
Nein, Michael, du müsstest doch jetzt auch so ein Buch schreiben.
Ja.
Über deine ganze Michaels Weinwissen.
Ja. Ernsthaft? Michaels wunderbare Weinwelt.
Michaels wunderbare Weinwelt.
Wunderbar, ich denke drüber nach.
Also ist dein Lieblingswein auch der letzte, der Elefant im Porzellan?
Ja, wobei ich muss auch sagen, Folli di San Gregorio mit der Positano-Kuppe
auch gut, ne?
Finde ich schon auch gut, weil ich, also auch wenn ich jetzt bei dem Pascal dir zitierten, jetzt sag ich mal, haben wir ein langes Wochenende vor uns und das soll irgendwie 25, 26, glaube ich auch nicht. Auch wenn der Alkohol ähnlich ist, würde ich wahrscheinlich sagen, wäre das jetzt nicht eine Flasche, die ich um 14 Uhr aufmachen würde, weil ich das Gefühl hätte, auch wenn es gleich viel Alkohol hat, dass ich um 15 Uhr Banane bin. Und das möchte ich nicht. Ja. Und das wäre dann eher, wenn es abends wird und ich sage jetzt einen kleinen Zigarillo oder eine kleine Zigarre und dann ja und vielleicht auch eine zweite hinterher und vielleicht dann jetzt keinen Rotwein mehr. Oder wirklich, und das habe ich häufig erlebt, den Rotwein einfach echt ein bisschen kühlen. Also wirklich aber auch aus dem Kühlschrank raus, eine Viertelstunde vorher einschenken und so, waren wir da schnell genug. Und das bringt einfach nochmal mehr Frische. Und das ist schon, also die meisten Winzer haben dort auch auf der Messe ausgeschenkt, die Weine wirklich auch kühlen, die roten. Ja.
Also den quasi um 14 Uhr und den um 18 Uhr zur Sportschau.
Ja,
ne?
Ja, der erste Wein ist, der ist nicht verkehrt, finde ich. La Vie Jolie. Von der Ausstattung, wenn es das für 6 Euro gibt.
Vorhin hast du noch so das Gesicht verzogen.
Ja, gib mir den noch mal.
Was ist denn los hier?
Ich muss mal hier rückwärts
gucken. Kommt nämlich die Milde.
Okay. Aber der zweite ist ein bisschen durchgefallen.
Der zweite, ja.
Ja, auch bei mir eigentlich auch nicht so richtig.
Ja. Noch alles zusammen.
Axel ist ein dankbarer Gast. Du musst ja öfter mal vorbeikommen.
Ja.
Wir sagen, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke euch für die
Einladung. Ja, wie heißt das Buch nochmal?
Ach so, haben wir es gar nicht hier. Ja, Rosé, das Buch zum Wein.
Das passt.
Ja, kauf das bitte
an. Und das kostet, wie viel kostet das?
Ich glaub, 20 Euro, ja.
Okay, aber jetzt verstehe ich mehr, dass der nicht aneckt. Also,
ja.
Also so.
Hast du gar nicht gespuckt mehr? Nee.
Nö, aber ich habe jetzt einfach souverän.
Aber seit einer Stunde 15.
Was?
Seit einer Stunde?
Nee. Also wenn du das analysierst, da ist viel Spucke für mich drin.
Vielen Dank.
Aufs Leben.
Ich danke euch.
Danke dir, Pascal.
Aufs Leben.
Gerne. Tschüssi. Ciao.